HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Wie viel Klima steckt im Wetter? Welchen Anteil hat die globale Erwärmung am Hitzesommer 2018? Und wie wahrscheinlich ist es, dass unsere Sommer jetzt immer öfter so heiß und so trocken werden? Klimaforscher haben sich lange schwer getan mit klaren Antworten auf solche Fragen. Sie gibt sie. Friederike Otto. Die Wissenschaftlerin studierte in Berlin Physik und Philosophie. Heute forscht sie in Oxford. Sie erkundet, ob Extremwetter durch die Erderwärmung wahrscheinlicher werden und ist damit der Kopf einer neuen Forschungsrichtung. Wer Friederike Otto fragt, ob sie eigentlich Forscherin, Aufklärerin oder auch ein bisschen Klimaaktivistin ist, dem ruft sie entgegen: Ich bin ein Mensch. Friederike Otto in HR Info das Interview. Frau Otto, welcher Ihrer drei Vornamen, Friederike, Elli oder Luise, gefällt Ihnen persönlich am besten?
Ui, die Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Eigentlich bin ich immer Freddy und das gefällt mir am besten.
Freddy, Sind Sie privat eher Physikerin oder Philosophin?
Weder noch. Aber wenn ich mich für eins von beiden entscheiden muss, dann wahrscheinlich eher Philosophin.
Wann haben Sie das letzte Mal Schnitzel mit Pommes gegessen?
Ich bin nicht sicher, ob ich das überhaupt jemals gegessen habe. Also Schnitzel, also Pommes ja, aber Schnitzel, nee.
Kommt nicht mehr in die Tüte. Und wann saßen Sie zum letzten Mal am Steuer eines Autos?
Letzten Sommer.
Tatsächlich, aber Sie fahren wenig Auto offensichtlich.
Ja, ich fahre also einmal im Jahr miete ich ein Auto, um mit meinem Sohn und meinem Hund nach Deutschland zu fahren und Familie zu besuchen. Aber ansonsten ist ein Auto in Oxford eher wenig nützlich.
Okay. Ich dachte, das hätte vielleicht auch was damit zu tun, dass Sie sich mit Klima und Klimafolgen befassen, dass Sie sagen, Autofahren, also zumindest Verbrenner-Autofahren geht nicht mehr. Aber gibt es da keinen Zusammenhang?
Naja, also geht nicht mehr ist schon schwierig. Also natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Und um dem Klimawandel Herr zu werden, müssen wir unsere Gesellschaft so verändern, dass eben es geht, ohne Verbrennerauto zu fahren. Aber im Moment ist ja doch zum Großteil unsere ganze Gesellschaft auf das Verbrennen fossiler Brennstoffe aufgebaut. Mhm. Und wenn man jetzt sagen würde, man verbrennt überhaupt keine mehr, dann ist es doch für die meisten Menschen extrem schwierig, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Also ich meine, für mich geht es ohne Auto gut, aber ich lebe halt auch in Oxford und das ist eine Stunde mit dem Zug von London entfernt und von London kommt man doch sehr gut dann auch ohne Auto überall woanders hin, aber das tun ja nicht alle Menschen.
Nee, das tun nicht alle
Menschen. Und solange es die Infrastruktur nicht gibt, kann nicht jeder sofort das Auto stehen lassen.
Wir haben Klima schon kurz erwähnt. Was ist aus Ihrer Sicht der bessere Begriff? Klimawandel oder globale Erwärmung? Was würden Sie sagen?
Es sind zwei verschiedene Sachen. Also die globale Erwärmung, das ist ein Teil des Klimawandels. Also dadurch, dass wir durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe mehr Treibhausgase in die Atmosphäre in der Atmosphäre haben, als es natürlicherweise der Fall wäre. Dadurch erhöht sich die globale Mitteltemperatur und dadurch gibt es eben die globale Erwärmung. Aber das ist nicht alles, was Klimawandel ist, sondern dadurch, dass durch die erhöhte Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre verändert sich auch die atmosphärische Zirkulation, also wo Wettersysteme entstehen, wie sie ziehen und so weiter. Und das ist nicht alles direkt mit der Erwärmung verbunden. Insofern benutze ich lieber Klimawandel, weil das eben alles meint.
Ja, aber es klingt auch ein bisschen harmloser, oder?
Ja, wobei, wenn man sich anguckt, wie viel Angst Leute vor Veränderungen haben, sollte es eigentlich nicht so harmlos klingen.
Friederike Otto, Sie haben ein Buch geschrieben, das Kollegen von mir schon als das derzeit beste Buch zum Klimawandel beschrieben haben. Wütendes Wetter heißt das und streng genommen ist das ein ganz schön unwissenschaftlicher Titel, oder? Warum ist das Wetter wütend und auf wen?
Das Wetter ist ja nicht wirklich wütend, aber es wäre eher ein Wortspiel zwischen wütendem Wetter, also das Wetter, das wütet und nicht wütend ist. Ah. Und eben, dass aber die Tatsache, dass sich das Wetter verändert, menschengemacht ist und deswegen es eben auch Schuldige dahinter gibt, die man, also zumindest ist das ein Aspekt des Buches, die man eben teilweise, also die man jetzt auch zur Verantwortung ziehen kann und muss.
Die man benennen kann. Also wie das bei mir angekommen ist, meine Interpretation war, na klar ist das Wetter wütend auf mich und auf all die Menschen, die zu viel Kohle und Öl verbrannt haben und CO2 in die Atmosphäre jagen und jetzt schlägt es eben zurück mit Dürre, Starkregen, Stürmen und Hochwasser. Das hat bei mir dieser Titel ausgelöst.
Ist das schlimm? Auch nicht, oder?
Nein, das ist nicht schlimm. Und das ist sicherlich auch das, was der Verlag im Sinn hatte.
Da, wo die Überschrift herkommt. Ne? Die Frage, die wir uns in den vergangenen Jahren ja häufiger mal gestellt haben, lautet ja, ist das jetzt noch Wetter oder ist das jetzt schon Klima? Und lange haben sich Wissenschaftler damit schwer getan, diese Frage eindeutig zu beantworten. Sie machen das jetzt. Sie ordnen einem Wettergeschehen den Anteil zu, der dem Klimawandel geschuldet ist. Und sie haben gesagt, dass die grundsätzliche Idee dazu super simpel sei. Gott sei Dank. Dann kapiere ich es vielleicht auch. Können Sie es wirklich simpel erklären, wie das funktioniert, was Sie machen?
Ja, ich denke schon. Als erstes muss man sagen, dass eben jedes Extremwetterereignis immer ganz viele verschiedene Ursachen hat. Also es wird nie nur den Klimawandel als Ursache geben oder nur irgendwas anderes, sondern es ist immer ein Zusammenspiel verschiedener Ursachen. Und der Klimawandel kann aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Wetterereignis auftritt, erhöhen. Und um rauszufinden, ob das der Fall ist, sagen wir mal, wir interessieren uns für die Hitzewelle im Sommer 2018.
Genau, die kennen wir alle noch gut.
Und daraus, die erste Frage, die wir uns dann stellen, ist, in dem Klima, in dem wir heute leben, also mit menschengemachtem Klimawandel, was ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer solchen Hitzewelle? Und dazu simulieren wir mit Hilfe von Klimamodellen, was ist mögliches Wetter, also was sind mögliche Sommertemperaturen in Norddeutschland oder in Nordeuropa im Jahr 2018 und kriegen dann raus, dass zum Beispiel in Kopenhagen die Sommertemperaturen, die wir gemessen haben, dass die ungefähr alle 5 Jahre zu erwarten sind. Und dann sagen wir, okay, das ist jetzt die Welt mit Klimawandel. In der Welt ohne Klimawandel, was wäre mögliches Wetter in einer Welt ohne den Klimawandel? Und dann simulieren wir wieder mit Hilfe von Klimamodellen, was ist mögliches Wetter in der Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wäre. Alles andere bleibt gleich, nur die Treibhausgase aus der Atmosphäre werden rausgenommen. Und dann kriegt man raus, dass mögliche Sommertemperaturen in Kopenhagen in einer Welt, wie sie ohne Klimawandel gewesen wären, so sind, dass das, was wir gemessen haben letztes Jahr, ungefähr alle 40 Jahre zu erwarten ist. Und weil das Einzige, was unterschiedlich ist zwischen diesen beiden Welten, der menschengemachte Anteil an den Treibhausgasen ist, können wir dann sagen, dass der Klimawandel das Auftreten dieser Hitzewelle, wie wir sie erlebt haben, 2018 in Kopenhagen, 7-mal wahrscheinlicher geworden ist.
Das heißt, was Sie machen, ist eine Zuordnung. Sie vergleichen unsere reale Welt mit einer in Anführungsstrichen heilen Parallelwelt ohne Treibhauseffekt, richtig?
Ja, wobei, also heile ist vielleicht wirklich nicht das richtige Wort, weil wir eben die Frage stellen, alles andere bleibt gleich. Also zum Beispiel die Landnutzung, wo Städte sind, wo Ackerbau ist und solche Sachen, das bleibt ja alles gleich. Also andere Umweltbedingungen verändern wir nicht. Wir gucken halt wirklich bloß, welchen Anteil hat der Klimawandel.
Mhm. Aber dieses globale Klima ist ja so ein unglaublich komplexes System mit ganz vielen Variablen. Ich frage mich immer, wie gut können da Modelle überhaupt sein? Zumal auf ein einziges Wetterereignis bezogen. Müssen wir da nicht viel lieber irgendwie auf statistische Daten gucken? Sind die nicht viel verlässlicher?
Es ist ja nicht so, dass man mit den Klimamodellen keine Statistik macht. Die Klimamodelle, die wir verwenden, das sind exakt die gleichen Modelle, die auch in der Wettervorhersage verwendet werden. Mhm. Und wenn Sie schon mal auf den Wetterbericht geguckt haben, kann man ja durchaus Wetterereignisse damit recht erfolgreich simulieren.
3 Tage lang vielleicht.
Genau, aber 3 Tage kann man sie simulieren, um zu sagen, okay, es wird exakt so viel regnen am 20. Juni in Frankfurt im Jahr 2019. Aber das müssen wir ja gar nicht wissen. Also auf diesen, wir müssen ja nur wissen, was ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Regen über 20 Millimeter am Tag in Frankfurt im Juni im Jahr 2019. Also man nimmt die gleichen Modelle, aber man stellt ihnen eine andere Frage. Und das können die Modelle dann auch in anderen Zeitrahmen deutlich besser. Natürlich nicht überall auf der Welt und nicht für alle Wetterereignisse. Also diese Zuordnung, die wir machen, das kann man robust und mit hoher Confidence.
Sicherheit?
Sicherheit, ja.
Confident, ja.
Also mit, wo man sagen kann, also das ist wirklich robust, da haben wir Vertrauen in unsere Aussagen. Das geht gut für Hitzewellen in den meisten Teilen der Welt, für großskalige Regenfälle, für Dürren. Aber zum Beispiel, wenn es um Hagelstürme geht oder so, da haben wir eben nicht die richtigen oder die nicht gut, die sind die Daten, die wir haben, sowohl die Beobachtungsdaten als auch die Klimamodelle nicht gut genug, um die Frage wirklich robust zu beantworten.
Vielleicht machen wir es mal ganz praktisch. Wir haben gerade schon kurz erwähnt, diese große Hitze und die Trockenheit des vergangenen Sommers in Deutschland. Da habe ich schon rausgehört, da hat aus Ihrer Sicht der Klimawandel seinen Anteil dran.
an der Hitze auf alle Fälle, an der Trockenheit. Arbeiten wir zurzeit mit dem Deutschen Wetterdienst zusammen an der Studie.
Mhm. Also hier kann man das mal sagen, ja, ist so, gibt diesen Anteil vom Klimawandel.
An der Hitze auf alle Fälle, ja. Mhm.
Wie war das mit dem Hochwasser an der Elbe von 2013, mit diesen weiträumigen Überschwemmungen, die es da gab?
Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Ereignis aus wissenschaftlicher Sicht, weil wir in der Studie, die wir damals gemacht haben, was wir da rausgefunden haben, ist, dass eben sich die Wahrscheinlichkeit für den extremen Regen, der zu dem Hochwasser geführt hat, nicht geändert hat.
Mhm. Also die globale Erwärmung ist jetzt nicht schuld an allen Wetterextremen demnach?
Nein, nein. Mhm. Und das ist ganz wichtig und das ist also auch eine ganz wichtige Motivation in der Arbeit, die wir machen, um eben rauszufinden, an welchen Wetterereignissen und in welchen Jahreszeiten und welchen Orten global ist der Klimawandel ein echter Gamechanger. Also wo muss man wirklich die Anpassungsmaßnahmen ganz anders angehen, als man jetzt es für, sage ich mal, natürliche Extremwetterereignisse gemacht hat und wo ist der Klimawandel eben kein Gamechanger, wo verändern sich die Wahrscheinlichkeiten nicht oder nur sehr gering, sodass man eben auch weiterhin mit den gleichen Schutzmaßnahmen zurechtkommen kann.
Da sind wir jetzt schon so ein bisschen bei dem Nutzen, den Ihre Forschung haben kann. Das heißt, Sie können ja zum Beispiel Stadtplanern, Hochwasserschutzbehörden, können Sie Wahrscheinlichkeiten, Daten an die Hand geben, die Ihnen helfen, sich für die Zukunft zu rüsten. Ist das zum Beispiel ein Effekt Ihrer Forschung?
Ja, also das ist auf alle Fälle eine Sache, die wir machen können, denn ich meine, wir gucken ja nicht nur, wie hat der Klimawandel bis heute, wo wir also 1 Grad globale Erwärmung haben, das Wetter verändert, sondern eben auch, und wenn es dann 1,5 Grad sind und wenn es 2 Grad sind, wie verändert sich das weiter, sodass man sich wirklich auf den Skalen, auf denen Entscheidungen getroffen werden, also Städte oder Landkreise oder so, dass man sich wirklich angucken kann, wie hat sich das Risiko verändert von der Vergangenheit bis jetzt und wie wird es sich in der Zukunft verändern unter bestimmten Bedingungen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Sie für Ihre Modelle, für Ihre Berechnungen, für die Wahrscheinlichkeiten eine unglaubliche Menge an Daten brauchen. Wie gewinnen Sie diese Daten für Ihre Modelle? Stimmt es eigentlich, dass Sie auch alte Schiffstagebücher ausgewertet haben?
Also ich persönlich habe nicht alte Schiffstagebücher ausgewertet, aber Beobachtungsdaten sind tatsächlich ein unglaublich wichtiger Bestandteil dessen, was wir machen. Denn wenn man keine Beobachtungsdaten hat, dann weiß man ja nicht, was in der realen Welt passiert. Dann kann man zwar in Klimamodellen alles Mögliche machen, aber welchen Bezug das zur realen Welt hat, weiß man dann eben nur zu einem sehr geringen Anteil. Das heißt, wir brauchen einmal Beobachtungsdaten, um herauszufinden, was ist denn eigentlich das Ereignis? Also ist zum Beispiel, Sie sagen, es gibt Hochwasser. Ist das Hochwasser verursacht durch Starkregen in einem relativ kleinen Gebiet über einen Tag oder ist es verursacht dadurch, dass der ganze Sommer total verregnet war? Also das muss man als erstes rausfinden. Und dann braucht man aber eben auch Beobachtungsdaten, um die Klimamodelle, die wir haben, zu evaluieren. Das heißt, um zu gucken, das, was die Klimamodelle simulieren, ist es eigentlich auch das, was wir in Beobachtungsdaten sehen.
Also deckt sich das so?
Genau. Also das ist so eine statistische Evaluation. Natürlich kommt dann noch ein anderer Aspekt dazu, stellt das Klimamodell die Prozesse, die wir kennen, richtig dar, aber die Statistik ist eben auch wichtig. Dazu braucht man Beobachtungsdaten und es gibt verdammt wenig Beobachtungsdaten. Also für Temperatur ist es in den meisten Ländern der Welt so, dass man einigermaßen gute Daten gibt, aber schon für Niederschlag ist das überhaupt nicht der Fall. Da gibt es also, in Europa ist es ganz gut, in den USA ist es auch ganz gut, aber in fast allen anderen Ländern der Welt ist es so, dass da Lücken in den Daten sind oder dass die eben sehr, dass es sehr wenige überhaupt in einem Land gibt. Und um das zu verbessern, gibt es halt Programme und eins davon ist dieses, was Sie erwähnt haben, das heißt Old Weather.
Altes Wetter.
Eben aus alten Schiffstagebüchern, die ja eben Wetteraufzeichnungen enthalten, die Wetteraufzeichnungen herausgenommen werden, um besser zu verstehen, wie denn das Wetter im Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts gewesen ist.
Also zum Beispiel, wenn die damals aufgeschrieben haben, das war jetzt ein Sturmjahr.
Ja, also diese Schiffslogbücher haben ja jeden Tag die Wetterbeobachtungen mit drin und ja auch, wo das Schiff langgefahren ist. Und dadurch, da kann man also so rausfinden, wann, wo, welche Stürme stattgefunden haben und Temperaturen, Niederschläge. Und da man das ja von vielen verschiedenen Schiffen hat und das dann miteinander vergleichen kann, kann man auf diese Weise vergangene Temperaturen rekonstruieren.
Und wie haben Sie das denn gelesen? Also wenn Sie sagen, Sie sind jetzt nicht in den Kellern der Reedereien gewesen und haben die Logbücher durchgeblättert, wie haben Sie es gemacht?
Das ist ein Citizen Science Projekt, wo Leute eben die Schiffslogbücher fotokopiert haben oder fotografiert und online gestellt. Und die kann man sich angucken. Und es werden also Menschen gebeten, wenn sie Lust und Zeit haben, mitzuhelfen und die zu digitalisieren.
Und dann kann man sie auswerten. Das ist ja also ein ganz breites Projekt, sehr schön. Hi Info, das Interview mit Friederike Otto, Klimaforscherin an der Universität in Oxford. Frau Otto, irgendwann in unserer Sendung taucht immer die HR Info Interviewbox auf. Und das ist eine kleine Kiste, in die wir was reinpacken für unsere Gesprächspartner, Überraschungen, manchmal auch Gemeinheiten. Heute sitzen wir ja leider nicht direkt zusammen, sondern jeder in seinem Hörfunkstudio, Sie in Oxford bei der BBC und ich hier in Frankfurt. Und deswegen habe ich diese Box auch für Sie mal hier hingestellt und werde sie öffnen und ich habe daraus eine Musicbox gemacht. Die schöne Wodekant, Frau Otto, können Sie mit so einem Shanty-Chor was anfangen?
Es erinnert mich sehr an meinen Opa, ja. Insofern kann ich damit schon was anfangen. Es ist zwar eine ganze Weile her, aber ja. Hat es schon mal in meinem Leben gegeben.
Sie sind 1982 in Kiel geboren und Ihre Familie lebt da noch. Wie sind Ihre Bezüge? Wir haben schon gehört, einmal im Jahr fahren Sie hin. Kommen Sie noch öfter mal da rum oder tatsächlich nur einmal im Jahr nach Kiel an die Water-Account?
Ich denke mal, dass ich ungefähr einmal im Jahr nach Kiel komme, ja. Also letztes Jahr war ich nochmal da, weil ich da auch später im Jahr an einer Konferenz teilgenommen habe. Aber ansonsten treffe ich meine Familie eher, wenn ich mal woanders, also zum Beispiel treffe ich mich mit meiner Mutter ab und zu mal, wenn ich in Hamburg bin oder die Leute besuchen mich in Oxford.
Also gibt es keine wahnsinnig starke Verbindung noch nach Kiel, so Heimatgefühle, dass man immer mal da wieder hin muss. Würden Sie da wieder mal zurück hinziehen eigentlich?
Nein. Also für mich persönlich ist das Beste an Oxford, dass es nur eine Stunde von London entfernt ist und ich bin doch eindeutig ein Großstadtmensch.
Okay. Das heißt, Sie können sich vorstellen, auch einfach in England zu bleiben, in Oxford oder je nachdem, wo die Forscherkarriere Sie noch so hinverschlägt. Das ist offen.
Das ist offen, aber Oxford ist ein sehr guter Ort, um Forschung zu betreiben.
Bekommen denn die anderen Ottos, denen Sie ja auch Ihr Buch gewidmet haben, für meine Ottos steht da drin, bekommen die so mit, was Sie treiben und dass Sie jetzt ja inzwischen auch mit Ihrer Forschung weltweit wirklich Schlagzeilen gemacht haben? Wird das wahrgenommen in der Familie so?
Also da die Otto-Familie ist doch relativ klein und die kriegen das schon mit, ja.
Das heißt, da gibt es auch mal Rückmeldung, ja, ich habe dich im Fernsehen gesehen oder?
Das kommt vor.
Seit letztem Jahr sind Sie eine wirklich bekannte Wissenschaftlerin geworden und Sie veröffentlichen zu einem der Top-Themen unserer Zeit. Das hat eine große Aufmerksamkeit gegeben. Hat das Ihr Leben auch nochmal komplett umgekrempelt? Sind Sie jetzt eine prominente Wissenschaftlerin? Müssen ständig Interviews geben? Ist das so?
Also ich gebe tatsächlich relativ viele Interviews, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das mein Leben komplett umgekrempelt hat, sondern es ist eher, also als wir angefangen haben, 2014 haben wir gesagt, okay, also diese Forschung, die wir machen, diese Attribution, wenn man es, sag ich mal, auf wissenschaftlichen Zeitskalen macht, dann macht man halt eine Studie, das dauert ein paar Monate, dann schreibt man sie auf als wissenschaftliche Veröffentlichung, die reicht man dann ein zu einem wissenschaftlichen Journal, dann wird es rausgeschickt zum Peer Review und dann irgendwann, dann kriegt man Kommentare zurück, dann verändert man es und ungefähr ein Jahr, nachdem die Studie beendet ist, entscheidet dann das wissenschaftliche Paper. Und das ist natürlich, wenn man es darum geht, um aktuelle Wettergeschehen, da stellen Leute ja die Frage, während das Extremwetterereignis passiert oder eben kurz danach, war das Klimawandel oder nicht? Mhm. Und wenn wir dann ein Jahr später die Antwort geben, dann haben schon irgendwelche andere Leute, die eben keine wissenschaftlichen Fakten, keine Evidenz haben, Antworten gegeben, die eben eher ihren Wertesystemen entsprechen als den tatsächlichen Fakten. Und darum haben wir gesagt, also wir können diese Forschung auch schneller machen. Und zwar für die Sachen, für die wir schon die Methoden entwickelt haben, wo wir also wissen, dass es wissenschaftlich fundiert ist. Da können wir das auch in, sag ich mal, Echtzeit machen. Und das haben wir mit diesem Projekt gemacht. Und natürlich war die Aufmerksamkeit am Anfang weniger stark, als sie jetzt ist. Aber wir haben am Anfang sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, mit Journalisten zusammen und mit Sozialwissenschaftlern zusammen herauszuarbeiten, wie müssen wir unsere Ergebnisse formulieren, dass es also klar ist, was wir machen, dass es klar ist, wo die Schwierigkeiten liegen, wie robust das ist. Und dadurch arbeite ich seit vielen Jahren sehr eng mit Journalisten auch zusammen in meiner täglichen Arbeit. Deswegen ist es jetzt nicht, dass sich ganz plötzlich irgendwas verändert hat. Außerdem, hier in England ist die Aufmerksamkeit auch wirklich auf Extremereignisse beschränkt und nicht so die ganze Zeit wie in Deutschland. Und Deutschland ist ja doch ein bisschen weiter weg.
Okay. Aber wenn man Ihr Buch liest, dann bekommt man ja ein bisschen was mit von der Dynamik, die da so entsteht, wenn Sie dann wirklich während eines Wetterereignisses, also wegen, zum Beispiel während dieser Hitzephase in Deutschland und in Europa, wenn Sie da rechnen und dann schnell veröffentlichen wollen, dann kann man auch den Eindruck gewinnen, dass Sie sowieso für gar nichts anderes mehr Zeit haben, also außer für die Arbeit mit den Kollegen, die auch gerne sehr lange arbeiten und Mails in der Nacht schicken und so weiter. Das war sehr, sehr spannend zu lesen in Ihrem Buch. Ne? Scheint ja schon anspruchsvoll zu sein.
Ja, also während wir eine solche Studie machen, ist das wirklich extrem anspruchsvoll. Wir sind nicht viele Leute, wir sind nur wenige Leute und dann je nach Bedarf noch ein oder zwei andere Wissenschaftler, aber wir lassen dann wirklich für eine Woche lang alles andere stehen und liegen und machen das. Aber das kann man halt, also gerade jetzt, wo ich Direktorin des Instituts bin, kann man das nicht so besonders oft machen.
Und man muss eine echte Begeisterung dafür das haben, was man tut. Und die haben Sie aber, habe ich den Eindruck.
Frau Otto, Begeisterung habe ich auf alle Fälle, ja.
Das hört man. Frau Otto, ich zitiere jetzt meinen Kollegen Johannes Kaiser. Der hat geschrieben, wütendes Wetter ist das derzeit beste Buch zum Klimawandel und eine fantastische Argumentationshilfe für die Fridays for Future Bewegung. Es sollte Schullektüre werden, hat er gesagt. Freut Sie das, wenn Sie den jungen Klimaaktivisten Argumentationshilfen liefern?
Ja, das freut mich. Also der Ausspruch hat mich, der ehrt mich. Ja, doch, da freue ich mich sehr drüber, weil das auch, es war ja Ziel meines Buches eben den Klimawandel, also oft ist ja, wenn über Klimawandel geredet wird, dann ist es entweder dargestellt als große Katastrophe, die morgen über uns so hereinbricht, dass die Menschheit ausstirbt, oder eben es ist irgendwas, was in ferner Zukunft irgendwo anders stattfindet und eigentlich uns überhaupt nichts angeht. Und was ich mit dem Buch versucht habe, ist eben zu zeigen, dass es weder noch ist, sondern dass der Klimawandel sehr real ist und jetzt stattfindet, aber dass man ihn jetzt eben auch beherrschen kann. Wir haben es jetzt in der Hand, das zu ändern und mit den Folgen so klar zu kommen, dass man eben mit denen noch klarkommen kann, wenn wir jetzt die Verbrennung von fossilen Brennstoffen einstellen.
Es gibt ja Politikerinnen, die aktuell bestreiten, dass der menschliche Einfluss auf den Klimawandel maßgeblich sei und dass der Weltklimarat Lobbypolitik mache. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Wie geht es mir dabei? Also darüber freue ich mich natürlich nicht. Wobei diese Aussprüche ja inzwischen doch zwar von einigen sehr prominenten Menschen gemacht werden, aber doch eher selten sind. Und es ja also durchaus im, sag ich mal, Mainstream angekommen ist, dass der menschengemachte Klimawandel eine Realität ist. Insofern, ja, ärgere ich mich da jetzt auch nicht wahnsinnig drüber oder es ändert nichts an dem, was ich mache, sondern ich versuche mich halt wirklich mit meiner Öffentlichkeitsarbeit und mit meiner Arbeit auf die Sachen zu konzentrieren, wo man halt tatsächlich was verändern kann.
Wenn man Ihr Buch liest und wenn man Ihnen so zuhört, merkt man, dass Sie ja wirklich viel Energie haben und da reinstecken, dass Sie ja eine Mission auch haben. Was sind Sie? Forscherin, Aufklärerin oder auch ein bisschen Aktivistin? Wo ist Frau Otto da?
Ich bin ein Mensch, das kann man doch nicht trennen. Also, ich denke, das ist ganz wichtig zu sagen, dass, ich meine, natürlich ist es extrem wichtig und das mache ich und das machen meine Kollegen auch, wenn wir Wissenschaft machen, dass wir uns an wissenschaftliche Methoden festhalten, dass wir eben die Peer Review, also das gegenseitige wissenschaftliche Überprüfen der Arbeiten ist ganz wichtig, aber natürlich bin ich auch ein Mensch und möchte in einer Welt leben, die so schön wie möglich ist. Und den Klimawandel dazu begrenzen, ist ein wichtiger Teil dafür.
Vielen Dank, Friederike Otto. Das war hr-Info, das Interview mit der Forscherin, die uns vor Augen führt, dass der Klimawandel sehr real ist und eben auch Schuld an Wetterextremen, wie zum Beispiel der großen Hitze im letzten Jahr. Mein Name ist Stefan Büchler. Das Gespräch gibt's, na klar, auch als Podcast in der ARD-Audiothek oder bei hrinforadio.de.